SIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, gratia plena.
SIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Die atomare Verseuchung in Fukushima wird täglich heftiger. Hierzulande gingen gestern nochmal mehr Menschen in Anti-Atom-Demos auf die Straße. Ein zweiteiliger Blick dann nach Libyen, einerseits auf den politischen Kontext der neuen Militärfront, andererseits konkret auf militärische Aspekte. Und schließlich ein Blick nach Sachsen-Anhalt, dort wurde am Wochenende gewählt, die NPD ist draußen. Wir fragen warum. Fukushima ist schon fast etwas in den Hintergrund gerückt, dennoch ist die Lage alles andere als entspannt. Insbesondere der wegen seines Plutoniumgehalts gefährlichste Reaktor Block 3 ist weiterhin ohne Kühlung, sieht man vom Besprühen aus der Luft einmal ab. Die Folge, gestern stiegen verstrahlte Wolken aus dem Reaktor auf, das eingesetzte Kühlwasser fließt ins Meer. Das Meerwasser ist mittlerweile 126 Mal stärker mit radioaktivem Jod belastet, als es der gesetzliche Grenzwert erlaubt. Der japanische Industrieminister Kaieda heute Morgen: Es ist nach meinem Gefühl schwierig, von Fortschritten zu sprechen. Auch diese Entwicklungen haben gestern dazu geführt, dass erneut mehr Menschen für die sofortige Stilllegung der Atomanlagen auf die Straßen gegangen sind. Zusammen 140.000 bei 726 Mahnwachen sollen es in Deutschland gewesen sein. Auch dieses Mal wieder ein überaus breiter Bevölkerungsquerschnitt, zum Beispiel jener Teilnehmer, der schon auf einige Anti-AKW-Demos zurückblicken kann.
Aber die Fahne hast nicht das erste Mal dabei.
Nein, habe ich nicht das erste Mal dabei. Die hat ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Ich dachte auch nicht mehr, dass ich das Ding nochmal wegen so aktuellem Anlass auspacken müsste.
Wann hast du das erste Mal dabei gehabt?
Das erste Mal im Sommer 81. Da sind wir mit den Fahrrädern vom Ruhrgebiet nach Kalkar hochgefahren, weil dort ein Hüttendorf gegen den schnellen Brüter gebaut werden sollte.
Das war ja erfolgreich.
Das ist heute eine Spielwiese.
In Freiburg etwa fand nach einem kurzen Demozug durch die Innenstadt die zentrale Kundgebung auf dem überfüllten Augustinerplatz statt. Im Gegensatz zu den zurückliegenden Montagsdemonstrationen waren die Grünpartei-Transparente dieses Mal geradezu penetrant vertreten. Selbst der realissimo-grüne Freiburger Oberbürgermeister schloss sich, für ihn höchst ungewöhnlich, dem Umzug auf der Straße an. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch Kabarettist und Demoredner Matthias Deutschmann wahlfieberte hochgradig.
Und ich bin damals nach Wien und habe das erlebt, die Menschen auf dem Platz. Und das war damals keine grüne Partei, die jetzt in der Mitte angekommen ist. Nein, das waren damals Menschen aus der Mitte. Bauern vom Kaiserstuhl, es haben sich damals CDU-Ortsverbände aufgelöst. Und wir erinnern uns damals nach Wiel, nach der Verhinderung des Baus, da hat Herr Filbinger noch mal 56,7% in diesem Land abgesahnt. Aber das geht diesmal nicht. Und viele haben mich angesprochen. Mein Gott, was machst denn du da mit deiner Kampagne? Willst du jetzt die Nichtwähler hinterm Ofen hervorlocken? Genau das will ich. Leute, die sagen, nee, ich wähle nicht, die müssen angesprochen werden. Und ich bitte alle, die hier sind, Leute, die sie im Verdacht haben, dass sie nicht wählen, sprecht sie an. Nehmt sie mit zu den Wahlurnen. Gebt ihnen einen Tipp. Ich habe natürlich auch erlebt, dass mich Leute ansprechen und sagen, toll, Ihre Kampagne gegen die CDU, ich wähle jetzt FDP, aber so ist es nicht gemeint. Nein, man kann am Sonntag nicht nur wählen, man kann abwählen. Abwählen, das ist genau das Gebot der Stunde. So, wird der Hals trocken. Es ist Kraft da und die Leute, das ist einfach das neue Bürgertum, will sich das nicht mehr bieten lassen. Mappos, deine Zeit ist abgelaufen und bei Merkel tickt die Uhr auch. Vielen Dank.
Gewiss ist Kabarettist Deutschmann seit Jahrzehnten ein aufrechter Anti-AKW-Haudegen. Seine Kampagne, eine grüne Partei möge nun alles richten, verwundert dennoch etwas. Gewiss, die baden-württembergische Mappus-Bruderschaft gilt als die Speerspitze der AKW-Fans. Dieser Kurs würde in der Tat deutlich ausgebremst, wenn Mappus am Sonntag abgewählt würde. Dennoch, und das zeigt uns im Gespräch mit Stadtradio Münster Kerstin Rudeck als Vorsitzende der BI Lüchow-Dannenberg, Atomausstieg war schon immer und wird auch immer sein, Handarbeit. Derzeit beginnen die Vorarbeiten für die Blockaden an den Kraftwerksstandorten im Juni, wenn nach dem aktuellen Wahlkampfmoratorium die pausierenden AKWs dann wohl doch wieder hochfahren werden.
Plötzlich scheint das, was wir seit vielen Jahren immer betonen, nämlich die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit auf der Tagesordnung zu stehen. Also jetzt ist es auch für andere Initiativen oder auch für Verbände und sogar für Parteien denkbar, dass eben nicht nur sich hier um die Anlagen vor der Haustür gekümmert werden müsste, sondern dass man halt weltweit irgendwie das Konzept überdenken muss. Und wir begrüßen das natürlich sehr, aber denken, es darf jetzt auch nicht nur um Atomkraftwerke gesprochen werden, sondern diese Atomkatastrophe, die sich gerade in Japan ereignet, die löst natürlich bei uns einige Sachen aus. Also zum einen haben wir wirklich ein großes Mitgefühl mit den Menschen dort vor Ort. Das steht auch ganz klar an erster Stelle. Und an zweiter Stelle steht, was hat das alles mit uns hier zu tun? Und dann müssen wir nicht nur den Betrieb der Atomkraftwerke in Deutschland überdenken, sondern dann müssen wir alles, was mit Atomkraft zu tun hat, überdenken. Dazu gehört natürlich auch das Konzept für Gorleben für ein Endlager. Dort ist uns bis letzte Woche noch 1 Million Jahre Sicherheit versprochen worden. Das akzeptiert natürlich jetzt kein Mensch mehr.
Ich saß heute Morgen im Bus hier in die Stadtmitte rein und es war Freitagvormittag sozusagen, also den Tag der Aufnahme heute, und da wurde eine Schweigeminute im Bus eingelegt. Das heißt, die Busse haben alle angehalten und haben eine Schweigeminute für die Opfer natürlich jetzt des Tsunamis und des Erdbebens gedacht, aber es hat anscheinend keiner dran gedacht, daran zu überlegen, was passiert eigentlich gerade weiter, wer wird da noch weiter verstrahlt, wird Japan überhaupt noch bewohnbar sein werden nach dieser Katastrophe oder nicht, daran wurde nicht gedacht, es wurde auch nicht an Tschernobyl gedacht, an die vielen Opfer und an die alltäglichen Opfer der Atomenergie tagtäglich. Ist das nicht pervers, um das mal so zu sagen?
Na, ich glaube, es übersteigt halt das Vorstellungsvermögen vieler Menschen. Und ich glaube, im ersten Moment war auch die Katastrophe, die Naturkatastrophe an sich sehr präsent. Also es ist ja mehr als schlimm genug, wenn halt ein Erdbeben stattfindet, das einen Tsunami zur Folge hat. Das sind eigentlich schon so schlimme persönliche Dramen, die daran hängen. Es gibt so viele Tote darüber, es gibt so viele Familien, die jemand Nahestehenden verloren haben, die ihr Zuhause verloren haben, die nichts mehr haben. Also das würde schon mehr als genug Herausforderung bedeuten, das alles aufzufangen. Also das ist auch, ich sag mal, ein kollektives Trauma. Also allein schon die Bilder, selbst wenn man nicht irgendwie zu den direkt Betroffenen gehört, das sitzt allen total in den Knochen. Aber was jetzt eben noch dazu kommt, das ist ja einfach, ja, was selbstgemachtes, was menschengemachtes, nämlich eine atomare Verseuchung, die jetzt halt nicht in den Griff zu bekommen ist. Wir haben die ersten Tage also auch sehr stark überlegt, inwieweit dürfen wir jetzt politisch argumentieren. Und ich habe mich sehr schnell für mich schon entschieden, natürlich zu sagen, was ich denke, weil wann sollen wir das denn sagen, wenn wir es nicht jetzt sagen dürfen, dass es wirklich ganz dringend nötig ist, dieses Energiekonzept zu überdenken. Und dass unsere Forderung richtig ist, sofort aus der Atomkraft auszusteigen.
Man kann natürlich auch sagen, jetzt zu dem, die Frage, die ich gestellt habe, von wegen, ist das nicht pervers, irgendwie eine Minute Gedenkzeit für die Opfer in Japan? Gab es diese Gedenkminute auch für Haiti? Gibt es diese Gedenkminute jeden Tag für die über 30.000 Kinder, die an Hunger und an heilbaren Krankheiten sterben oder an der Atomverseuchung oder wo auch immer sie leben? Dr. Bernd Rücke, Graswurzelrevolution. Wie siehst du die Situation gerade so aus deiner Perspektive als Redakteur der Graswurzelrevolution?
Ja, ich sehe die erstmal natürlich aus meiner Perspektive als Mensch. Und da muss ich sagen, dass es mich absolut erschüttert, die Bilder aus Japan. Dass ich Angst habe auch um die Menschen dort. Also es ist ja, ich meine, Kerstin hat das ja auch gerade schon gesagt, die Katastrophe, die die Menschen dort erlebt haben, ist schlimm genug. Aber wir wissen, dass das, was jetzt kommt, um Längen schlimmer ist. Und zwar für die Menschen in Japan, für die gesamte Bevölkerung in Japan wird das ein unglaubliches Desaster werden. In jetzt betroffenen Atomreaktoren sind 120 mal so viel nukleares Material wie Tschernobyl. Mhm. Wir sind jetzt im Jahre 25 nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl. Ich sage jetzt nicht 25 Jahre nach Tschernobyl, denn Tschernobyl dauert an. Die Verstrahlung dauert an. Es ist immer noch so, dass ein großer Bereich der Ukraine und von Weißrussland total verstrahlt ist. 30 Kilometer um das Atomkraftwerk gibt es eine totale Sperrzone. Es ist also Tschernobyl meine ich jetzt. Da kann immer noch kein Mensch hin und das wird auch für die nächsten 100.000 Jahre so bleiben. Es ist so, dass natürlich die Strahlung, die ist tödlich. Man sieht sie nicht, man schmeckt sie nicht, aber sie ist tödlich. Und sie führt dazu, dass die Menschen erbärmlichen Tod erleiden, dass heute immer noch Kinder in der Region ja mit schlimmsten Krankheiten zur Welt kommen, mit Krebs, dass sie dort massenhaft immer noch sterben. Und das, was jetzt gerade in Japan passiert, betrifft eben nicht nur Japan, es betrifft die gesamte Menschheit. Und es ist auch klar, dass wir weltweit dafür eintreten müssen, jetzt Druck machen müssen von unten für den sofortigen Ausstieg. Und zwar den sofortigen Ausstieg hier in der Bundesrepublik, aber eben natürlich weltweit auch. Und, aber natürlich denke ich, dass es jetzt darauf ankommt, Druck zu machen von unten und nicht auf die Parteien zu vertrauen. Wieder nicht den Grünen zu glauben, die jetzt heuchlerisch da ankommen und sagen, wir müssen zurück zum Atomkompromiss. Was für ein Hohn. Was für ein Hohn. Ein Unfall kann jederzeit überall in jedem Atomkraftwerk der Welt passieren. Mhm. Und zwar in Deutschland sowieso. Es braucht nur ein Flugzeug abzustürzen. Es braucht nur ein menschlicher Fehler gemacht werden. Was menschlich ist, Menschen machen Fehler. Und in jedem Atomkraftwerk kann das passieren. Wir müssen weltweit jetzt dafür eintreten, auszusteigen. Sofort.
Auch in der zurückliegenden Nacht haben Kriegsflugzeuge wieder Ziele in Libyen angegriffen. Wegen der zivilen Opfer haben die Regierungen Chinas und Brasiliens zu einem Ende der Angriffe auf Libyen aufgerufen. Und es stellt sich in der Tat die Frage, ob das viel diskutierte Flugverbot über Libyen Machthaber Gaddafi davon abhalten kann, seinerseits die Hochburgen der Opposition, vor allem Benghazi, aus der Luft bombardieren zu lassen, um das ganze Land wieder unter seine Herrschaft zu zwingen. Radio Lore aus München hat mit Dr. Jens-Peter Steffen gesprochen von der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung. Ist ein weiterer Kriegsschauplatz tatsächlich das einzige und letzte Mittel?
Das bezweifeln wir, dass das wirklich das einzige und das letzte Mittel ist. Wir wissen natürlich, dass diese Flugverbotszone jetzt ja auch erstmal militärisch durchgesetzt werden muss. Es ist für uns offensichtlich, dass das nur mit militärischer Gewalt passieren kann. Es etabliert also eine militärische Intervention in den libyschen Konflikt. Entscheidender wäre für uns gewesen, dass die internationale Gemeinschaft viel früher schon viel restriktiver Sanktionen gegen das Land durchgesetzt hätte und auf der anderen Seite, ich habe es eben schon gesagt, viel entschiedener sich für humanitäre Korridore und Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung eingesetzt hätte.
Es gibt den alten Satz, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Könnte es sein, dass das völlige Ausbleiben entsprechender Sanktionen aufgrund der Menschenrechtsverletzungen des Gaddafi-Regimes, die es ja schon lange gab, eben daran lag, dass man lieber gute Geschäfte gemacht hat, so wie man nach wie vor auf Saudi-Arabien setzt?
Ich glaube, das ist eine richtige Vermutung und das ist auch etwas, was wir sehen, was die IPPNW sieht. Das, was dort jetzt passiert, ist faktisch eine Fortsetzung der alten Stellvertreterpolitik des Westens gegenüber diesen Ländern. Das heißt, im Falle von Gaddafi war es eben sehr gewollt, dass dieser libysche Despot für uns organisierte, dass afrikanische Flüchtlinge eben das Wasser, das Mittelmeer gar nicht erreichen konnten. Opportun waren natürlich auch die Geschäfte mit dem libyschen Öl. Das sind alles Sachen, die im Grunde genommen dankenswerterweise jetzt ja auch in den Medien und in der Öffentlichkeit problematisiert werden. Und was wir eben fordern, ist nach wie vor der entschiedene Bruch mit dieser Art der Politik, mit Despoten umzugehen, nur weil es so angenehm ist, was die Effekte ihrer Politik für uns bedeuten.
Das würde aber dann ja doch auch bedeuten, dass nach all den Jahrzehnten, sage ich, und zwar unabhängig, ob wir nun gerade Rot-Grün oder Schwarz-Gelb an der Macht waren, nach all den Jahrzehnten einer sehr pragmatischen und flexiblen, ich sag's mal wertfrei, deutschen Außenpolitik längst überfällig ist, ein breiter gesellschaftlicher Dialog in Deutschland über moralische und strategische Prinzipien deutscher Außenpolitik?
Ja, aber solche bürgerlichen, öffentlichen Dialoge sind sehr schwer zu führen, wie wir merken. Im Moment haben wir hier in Deutschland nun den Anspruch, dass über die Energiepolitik und die Zukunft der Energiepolitik gesellschaftlich diskutiert werden sollte. Auch an dieser Gestaltung versuchen wir mit teilzunehmen. Es wird sehr schwierig sein, besonders im Hinblick auf Außen- und Sicherheitspolitik, weil diese Themen eigentlich immer Elitenthemen waren. Damit meine ich eben politische Führung, die einen oder anderen Institute und Stiftungen, die Politikberatung machen, sehr viel findet, nicht unbedingt hinter verschlossenen Türen, aber eben doch abgeschieden von Öffentlichkeit statt. Und oftmals ist es natürlich auch so, und da müssen wir uns dann an die eigene Nase fassen, dass vielleicht der Strompreis, der steigen mag, oder den Sprit, den wir tanken oder nicht tanken wollen, uns näher liegt als das Schicksal von Menschen in Afghanistan, Lateinamerika oder Nordafrika.
Und gleich noch ein zweiter Blick auf Libyen mit Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung, kurz IMI, in Tübingen. Er behauptet gegenüber Radio Dreieckland, dass es sich bei der medienwirksamen Diskussion um eine Flugverbotszone schlichtweg um Etikettenschwindel handelt.
Das, was jetzt am 17. März durch Resolution 1973 vom UN-Sicherheitsrat abgesegnet wurde, ist weit mehr als nur eine Flugverbotszone. Die Resolution erlaubt zwar eine Flugverbotszone und auch alle notwendigen militärischen Maßnahmen, um eine solche Flugverbotszone durchzuführen und durchzusetzen. Aber sie erlaubt in einem zweiten Artikel, nämlich in Artikel 4, auch eine ganze Reihe von anderen militärischen Maßnahmen, die allesamt ergriffen werden können, um Zivilisten, vor allem im Osten Libyens und im Großraum Benghazi, aber auch darüber hinaus zu schützen. Und da ist natürlich das Problem an der ganzen Angelegenheit, weil was derzeit an Luftangriffen seitens der Anti-Gaddafi-Koalition, die ja vor allem von USA, Frankreich und Großbritannien angeführt wird, an Luftangriffen durchgesetzt oder durchgeführt wird, hat ja überhaupt nichts mehr mit irgendwelchen Flugverbotszonen zu tun, sondern mit einem gezielten Angriff zur Schwächung von Gaddafis Truppen, was nun mal was völlig anderes ist als der ganze Diskurs, den wir in den letzten Wochen eigentlich in der Öffentlichkeit erleben mussten, worum es jetzt eigentlich gehen würde.
Haben Sie das Gefühl, dass die Öffentlichkeit auch falsch informiert wurde? Sie sagen ja sogar, dass sogar, also es sind zwar Besatzungstruppen in diesem Artikel 4 ausgeschlossen, es gibt jetzt aber schon Militärs, die sagen, Bodentruppen zur Unterstützung seien ja keine Besatzungstruppen.
Genau, das sieht man mal wieder, wie in Anführungszeichen kreativ hier mit der Auslegung eigentlich von relativ klaren Sachverhalten umgegangen wird. Also ich zitiere mal kurz aus dem Artikel 4 der UN-Resolution 1973, da heißt es, Zitat, also erstmal, dass alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung zwar ergriffen werden könnten, aber, Zitat, das schließt eine Besatzungstruppe in jeder Form und auf jedem Teil der Republik Libyen aus. Jetzt sagt aber beispielsweise der britische Außenminister William Hague, dass Bodentruppen ja was anderes seien als eine Besatzungstruppe. Und der ehemalige Chef des NATO-Militärausschusses, Klaus Naumann, hat vor kurzem in der Süddeutschen geschrieben, Zitat, wer eingreift, muss auch durchgreifen. Die Resolution 1973 bietet dazu viele Möglichkeiten. Sie schließt nicht Bodentruppen, nur fremde Besatzungstruppen aus. Und das ist natürlich vollkommen grotesk.
Aber ist das, was dann jetzt derzeit passiert, schon längst nicht mehr als Flugverbotszone zu bezeichnen, sondern als aktive Kriegsteilnahme?
Genau, in diese Richtung geht's. Also in meiner Interpretation ist es der gezielte Versuch dieser Anti-Gaddafi-Allianz, oder wie man sie auch immer nennen will, den Ausgang des Bürgerkriegs, was nun mal das mag man mögen oder nicht, aber es ist nun mal eine innerlibysche Angelegenheit. Aber den Ausgang des Bürgerkriegs zugunsten der Oppositionskräfte in Benghazi zu entscheiden, und das ist aber nun mal eine Sache, für die eigentlich die Vereinten Nationen schlicht und ergreifend nicht zuständig sind, beziehungsweise die Vereinten Nationen haben kein Mandat und das Völkerrecht gibt es eigentlich auch nicht her, innerstaatliche Bürgerkriege nach Gusto im eigenen Sinne militärisch den Ausgang zu bestimmen.
Dann bleibt aber trotzdem ein wenig die Frage nach der Alternative, weil zunächst am Anfang dieser Auseinandersetzung haben die Rebellen ja sehr klar gesagt, dass sie keine Einmischung insbesondere des Westens wünschen. Jetzt mit zunehmenden militärischen Niederlagen wurde dann aber immer dringender der Appell gerichtet, man möge ihnen bitte zur Hilfe eilen. In welcher anderen Form hätte man denn den Aufständischen Hilfe zukommen lassen können?
Nun, erstens mal irgendwie ist natürlich erstmal die Frage, inwieweit man den Aufständischen, Anführungszeichen, zu Hilfe eilt. Es ist ein großer Unterschied erstmal, ob ich einer Zivilbevölkerung, die unter so einer Auseinandersetzung leidet, irgendwie zu Hilfe komme. Da hätte es übrigens eine ganze Menge Möglichkeiten gegeben. Und ich erinnere bitte nur daran, dass diejenigen, die jetzt mit Krokodilstränen die Menschenrechte wortwörtlich mit Bombardierungen ins Feld führen, das sind aber auch diejenigen EU-Staaten zum Beispiel, die sofort mit Anfang irgendwie der Auseinandersetzung auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex zur verbesserten und verstärkten Flüchtlingsabwehr in Stellung gebracht haben. Wer also wirklich was für die Menschen tun wollte, der hätte zum Beispiel hier eine Möglichkeit gehabt, Flüchtlinge und Opfer des Konfliktes einfach umfangreich in die Europäische Union aufzunehmen. Und genau, dass das nicht geschehen ist, zeigt ja auch, dass es den EU-Staaten in keinster Weise in irgendeiner Form um den Schutz von Menschenrechten ging, sondern natürlich um die Wahrung von ihren Interessen, die vor allem natürlich auch Ölinteressen in Libyen sind. Was man natürlich auch hätte machen können, wäre auf die Angebote zum Beispiel von Hugo Chavez einzugehen, der versucht hatte, sich als Mediator ins Spiel zu bringen. Man hätte auch überlegen können, natürlich zumindest mal den Versuch zu unternehmen, in Gespräche mit Gaddafi einzutreten, als dieser kurzfristig mal einen Waffenstillstand angeboten hatte. Wie realistisch der war, das vermag ich aus der Ferne nicht zu beurteilen, aber es gab nicht mal den Hauch eines Interesses, da in irgendeiner Form aktiv zu werden. Ein großes Problem auch in der Wahrnehmung ist, dass jetzt ja suggeriert wird, die Opposition in Benghazi hätte schließlich ja diesen UN-Einsatz und genau in dieser Form gewollt. Das ist falsch. Es gibt eine ganze Reihe von Akteuren innerhalb dieser Opposition, die jegliche militärische Einmischung von außen verhindern wollten. Es ist aber richtig, dass die Mehrheit, zumindest so wie das den Anschein hat, eine Flugverbotszone befürwortet hatte. Aber eben nur eine Flugverbotszone. Es gibt kaum relevante Kräfte innerhalb der Opposition in Benghazi, die eben eine militärische Bombardierung in dem Ausmaß, wie sie jetzt derzeit stattfindet, überhaupt eigentlich wollten. Und das ist im Prinzip natürlich eigentlich dann schon sehr zynisch, weil diese Bombardierungen ja im Namen der libyschen Opposition und anscheinend auf deren Geheiß stattfinden, was aber tatsächlich schlicht und ergreifend nicht der Fall ist.
Abbau Ost titelt die Taz. Gemeint ist die Wahlschlappe der NPD in Sachsen-Anhalt am vergangenen Sonntag. Eine ganze Landstriche entstellende Wahlplakate-Schlacht liegt hinter der NPD mit entsprechendem finanziellen Aufwand. Dass die NPD nun nicht in den Magdeburger Landtag einziehen wird, ist nicht nur ein finanzielles Desaster. Radio Korax in Halle im Gespräch mit dem Sozialwissenschaftler David Begrich vom Verein Miteinander e.V.
Anders formulieren. Die Partei hat in der letzten Woche vor der Wahl die Wahl verloren. In der letzten Woche vor der Wahl gab es nochmal eine massive Kampagne aller demokratischen Parteien und Institutionen und es gab diese Juncker-Jörg-Affäre, also die Frage, hat Matthias Haider in einem internen Forum der Neonazi-Szene zu Bomben bauen und dem Schänden deutscher Frauen aufgerufen. Das hat offenkundig dazu geführt, dass die NPD ihr Stammwählerpotenzial, also ihr Kernwählerpotenzial mobilisiert hat, darüber hinaus jedoch die dringend notwendigen Stimmen aus dem Reservoir der Nichtwählerinnen und Nichtwähler nicht mobilisiert hat, was nicht heißt, dass anderen Parteien das nicht gelungen ist, Aber die spezifischen NPD-Wähler, die eine potenzielle Bereitschaft bekundet hatten, als bisherige Nichtwähler die NPD zu wählen, haben diese Partei nicht gewählt. Das hat der Partei wahrscheinlich die 0,4%, die ihr zu den 5% fehlen, das sind etwas mehr als 5.000 Stimmen gekostet.
Woher kommt das denn mit den starken Schwankungen? Also von Kreis zu Kreis?
Ja, das hat natürlich was damit zu tun. Also es gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Der eine Faktor ist, dass man ganz gut sehen kann, dort, wo die NPD Direktkandidaten aufgestellt haben, ist auch ihr Wahlergebnis besser. Dort, wo sie sozusagen einen virtuellen Wahlkampf über Sichtwerbung geführt hat, das heißt also die Massivität der Plakatierung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist das Stimmenabschneiden nicht so besonders gut oder unterdurchschnittlich geblieben. Und man kann nochmal so eine Stadt-Land-Differenzierung, die ja seit langem bekannt ist, machen und sagen, dass in den Großstädten Halle, Magdeburg und Dessau die NPD generell schwächer abschneidet.
Immerhin haben ja 47.697 Leute ihre Stimme für die NPD abgegeben. Wer hat denn die NPD gewählt bei dieser Landtagswahl?
Ganz interessant ist, dass ähnlich wie bei der Wahl der DVU im Jahr 1998 es eine Wählergruppe gibt, die sozusagen sehr weit hervorsticht. Das sind die jungen Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Mit denen hat die NPD die wenigsten Probleme. Das ist zurückzuführen auf eine stabile und auch im vorpolitischen Raum gut verankerte rechtsextreme Jugendkultur. Das ist die Gruppe dieser, in der rechtsextreme Affinitäten oder Einstellungen sich tatsächlich dann auch in so einer jugendkulturellen Orientierung niederschlagen. Aber schon in der darauffolgenden Wählerinnengruppe der 25- bis 34-Jährigen gibt es einen signifikanten Abfall des Stimmenzuwachses, wo die NPD offenkundig nicht in der Lage war, die Ressentiments mit dem richtigen Themensetting zu mobilisieren. Ich will das mal an einem Beispiel sagen. Die NPD hat in der letzten Woche des Wahlkampfes nochmal die Wahlkampfkampagne umgestellt und hat vor einer sogenannten Fremdarbeiterinvasion gewarnt mit einem ziemlich plakativen Handzettel, der sozusagen suggeriert, dass aus Polen, Tschechien, Ungarn, Ägypten, Tunesien und Libyen eine Invasion von Migranten bevorstünde. In der Logik der NPD gesprochen hat sie diese Kampagne zu spät gestartet. Das muss man ganz klar sagen, weil wenn man diese Ressentiments abgreifen will und diese Ressentiments sind in der wahlmobilisierenden Gruppe der 25- bis 34-Jährigen entscheidend, was die Mobilisierung von fremdenfeindlichen Einstellungen angeht, dann hat die NPD sozusagen an dieser Stelle in Anführungsstrichen zu spät gehandelt. Und je weiter wir dann in der Alterskohorte voranschreiten, desto geringer fällt dann das Wahlergebnis entsprechend auch aus. Also bei der Gruppe der 45- bis 49-Jährigen hat die NPD dann eben nur noch 4% zu verzeichnen und bei den 60-Jährigen und Eltern nur noch 1%. Das heißt also, bei ihrer ganz entscheidenden Gruppe der Jung- und Erstwähler, da haben sie schon ganz gut mobilisiert. Was ihnen gefehlt hat, ist der thematische Zugriff auf die potenziellen Nichtwähler der Partei.
Ja, vor der Wahl und auch im Zusammenhang mit den Enthüllungen im Forum und mit den NPD-Leak ist ja auch mal wieder ein Ruf nach Parteiverbot laut geworden. Welchen Sinn würde denn so ein Verbot deiner Meinung nach machen?
Also das Parteiverbot ist so falsch jetzt nach der Wahl, wie es vor der Wahl ist. Die Partei hat sich sozusagen, ist jetzt in einer Situation, in der sie völlig am Boden liegt. Man muss ganz klar sagen, die Landespartei der NPD schiebt jetzt einen Schuldenberg vor sich her, von dem noch nicht ganz klar ist, wie sie ihn wird abbauen können. Und man muss auch sagen, dass der Partei politische Konflikte ins Haus stehen. Denn eines ist ja ganz klar, in dem Moment, in dem man eine zur Schicksalswahl hochstilisierte Wahl verliert, wenn auch knapp verliert, aber verliert, stellt sich natürlich die Frage, ob das eingesetzte politische Personal das Richtige ist. Und ich glaube, dass jetzt in der NPD die alten Konflikte wieder aufbrechen werden über die Frage, wie offen rechtsextrem oder wie offen neonazistisch tritt man denn auf. Und da wird es verschiedene Strömungen und verschiedene Gruppen geben, die verschiedene Auffassungen dieser Frage vertreten. Und ich denke, wir werden also eine Akzentverschiebung innerhalb der rechtsextremen Szene Sachsen-Anhalts erleben, der weggeht von der NPD.
Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Morgen kommt ZIP FM von Radio Unerhört aus Marburg. Bis dann. Tschüss.